Viele Bürger finden den Staat übergriffig. Aber wenn irgendeine Vorschrift fehlt, die zu den eigenen Gunsten führen könnte, dann will man genau diese Vorschrift haben. Frau Merkel, und ich war ja auch Teil dieses Systems, ich will das ja gar nicht in Abrede stellen, hat meisterhaft im System gearbeitet, aber wir haben zu wenig am System gearbeitet. Wenn alle Beteiligten jetzt nicht mauern, nicht ihre Luschen abgeben in das Ministerium, wenn ich vergammeltes Hackfleisch noch unter die Leute bringen will, weil ich es nicht wegschmeißen will, dann wird es auch so untergemischt. Und deswegen ist unsere Idee, vertraut doch mal dem Metzger.
Hast du jemals gedacht, zum Glück ist das jetzt Merkels Problem und nicht meins?
Spillover. Der Podcast von 365 Sherpas.
Herzlich willkommen zu Spillover, dem Podcast an der Schnittstelle von Politik, Wirtschaft und Kommunikation mit Daniel Wixfort und mir, Lilly Blauzun. Heute mit einem der profiliertesten, einflussreichsten, aber auch nachdenklichsten Politiker der vergangenen Jahrzehnte, Thomas de Maizière. CDU-Mann, langjähriger Minister, Verhandler des Einigungsvertrags und heute Vordenker für einen handlungsfähigen Staat. Außerdem sprechen wir über eine geradezu galaktische Frau aus Deutschland, über die Frage, was die ersten Schritte als Politikberaterin und die letzten Schritte als Finanzminister sein können. Und wir fragen uns, ob sich Politikerinnen und Politiker eigentlich zu wenig entschuldigen. Willkommen zur dritten Folge von Spillover. Los geht's.
What's hot? What's not?
Wir haben gerade Ostern hinter uns gelassen. Während das Land in den Feiertagsmodus geschaltet hat, eine kurze Verschnaufspause zwischen Trump-Schlagzeilen und globalem Dauerkrisenmodus, wollen wir einen Blick zurückwerfen auf ein 4 Jahre zurückliegendes Osterwochenende, das ganz anders verlief als gewohnt. Ostern 2021, mitten in der Corona-Pandemie. Die sogenannte Osterruhe, beschlossen an einem Montagabend im März 2021, nach stundenlanger nächtlicher Schalte mit den MinisterpräsidentInnen, halb improvisiert, ganz im Pandemiemodus. Die Idee, Gründonnerstag wird kurzerhand zum Ruhetag erklärt, alles bleibt geschlossen. Der Ostersamstag sollte zwar kein kompletter Stillstand sein, aber stark eingeschränkt ablaufen. Nur mit wenigen geöffneten Supermärkten und möglichst wenig Publikumsverkehr. Das Land sollte innehalten. 2 Tage Ausnahmezustand zur Virusabwehr. Selbst die Kirchen wussten plötzlich nicht mehr, was galt, ob Gottesdienste noch stattfinden dürfen oder besser gleich ins Netz verlegt werden. Aus Wirtschaft, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden kam scharfe Kritik. Wer zahlt für Produktionsausfälle, Lieferkettenbrüche oder zusätzliche Feiertage, die gar keine sind? Und wie soll das innerhalb weniger Tage organisiert werden, ohne klare rechtliche Grundlage oder Vorbereitungszeit? Und auch aus der Politik selbst wurden Stimmen laut. Armin Laschet sagte damals entnervt, wir können so nicht weitermachen. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier brachte die Stimmung vieler Beteiligter auf den Punkt. Jetzt sind wir die Deppen und das stört mich. 2 Tage später, an einem Mittwochvormittag, war der Spuk schon wieder vorbei. Angela Merkel trat vor die Kameras, sagte die Osterruhe wieder ab und entschuldigte sich live bei der gesamten Nation. Ein historischer Moment. Nicht, weil PolitikerInnen sonst keine Fehler machen, sondern weil sie es so gut wie nie sagen. Vielleicht war es in diesem Moment das erste Mal, dass Angela Merkel selbst daran zweifelte, ob ihr Stil der nächtlichen Ad-hoc-Runden mit MinisterpräsidentInnen noch zur Lage passte oder zur Demokratie. Hören wir einmal rein in diese seltenen Momente deutscher Politikgeschichte. Berlin, 24. März 2021, Kanzlerin Angela Merkel.
Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen, dass Sie heute Mittag so kurzfristig Zeit gefunden haben, hierher zu kommen. Ich habe mich zu diesem kurzen Pressetermin entschlossen, weil ich heute Vormittag entschieden habe, die notwendigen Verordnungen für die am Montag vereinbarte zusätzliche Osterruhe, also die Ruhetage am grünen Donnerstag und Karsamstag, nicht auf den Weg zu bringen, sondern sie zu stoppen. Dennoch war die Idee der sogenannten Osterruhe ein Fehler. Sie hatte ihre guten Gründe, war aber in der Kürze der Zeit nicht gut genug umsetzbar, wenn sie überhaupt jemals so umsetzbar ist, dass Aufwand und Nutzen in einem halbwegs vernünftigen Verhältnis stehen. viel zu viele Fragen, von der Lohnfortzahlung durch die ausgefallenen Arbeitsstunden bis zu der Lage in den Geschäften und Betrieben können, das haben die Beratungen der letzten 24 Stunden gezeigt, jedenfalls in der Kürze der Zeit, nicht so gelöst werden, wie es nötig wäre. Und um auch ein zweites klipp und klar zu sagen, dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung qua Amt. Ein Fehler muss als Fehler benannt werden und vor allem muss er korrigiert werden. Und wenn möglich, hat das noch rechtzeitig zu geschehen. Gleichwohl weiß ich natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst. Das bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung.
Lilly, was sagt uns diese Episode heute über politische Entscheidungsprozesse, über Führungsstil in der Krise, über die Kunst, Fehler einzugestehen und war das Agieren der Bundeskanzlerin damals eigentlich hot oder not hot?
Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich meine, es war eine mega krasse Zeit, aber man muss ja auch schon sagen, dass die Osterruhe, glaube ich, mit eines der dümmsten Sachen war, die aus dieser MPK rausgelangt sind. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber als ich erinnere mich ziemlich gut daran, als das vorgestellt wurde. Das war nämlich wie immer abends eine PK, nach der MPK. Und ich saß in meiner Einzimmerwohnung in Frankfurt-Oder, in meiner Studiwohnung und war völlig entsetzt darüber, was sie da sich ausgedacht haben. Und erinnere mich auch noch super an die Diskussionen auf Social Media und auch im Familien- und Bekanntenkreis, dass sich, glaube ich, schon eigentlich alle einig waren, dass es einfach ziemlich bekloppt ist, was die sich da ausgedacht haben. Und im Lichte dessen, dass es wirklich so bekloppt war, weiß ich gar nicht, ob es nicht einfach auch unabwendbar war, dass sie sich entschuldigt. Also ich bin mir nicht so sicher, sie musste das tun und ich finde, sie hat es auch in einem guten Stil getan, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob sie überhaupt die Choice hatte, sich nicht zu entschuldigen, weißt du?
Ja, ich weiß auch noch, ich kann mich da auch noch gut dran erinnern. Ich glaube, also ich gehörte in der Pandemie immer zum Team Vorsicht, wie Markus Söder das, glaube ich, gesagt hat. Und deswegen war mein erster emotionaler Reflex eigentlich zu sagen, das ist eine richtige Entscheidung. Und dann kam aber 2 Sekunden später sozusagen der Berater in mir zum Vorschein. Und ich weiß noch, auch hier bei den Sherpas war dann wirklich Ausnahmezustand, weil natürlich alle unsere Kunden verunsichert waren und gar nicht wussten, was gilt denn jetzt, was können wir machen, was ist mit den Lieferketten, wie ist die rechtliche Lage und so weiter und so fort. Und plötzlich war man sozusagen auch beraterisch in so einem Krisenmodus und dann wurde sehr schnell immer deutlicher, wie unausgegoren das eigentlich war. Und das ist, glaube ich, auch in der Sache die Bewertung, die man von heute geben muss. Was die Frage der Entschuldigung angeht, ich glaube, dass das vor allem deshalb so existenziell auch für Angela Merkel war, weil es natürlich an dem Kern ihrer Reputation gekratzt hat, die Dinge immer vom Ende her denken zu können und alles sozusagen durchdacht zu haben, alle Szenarien im Blick zu haben. Und das ist ihr ja wirklich hier sehr auf die Füße gefallen. Von daher gesehen bin ich bei dir insofern, als dass es wahrscheinlich keine große andere Chance gab, als das zu tun. Dennoch, finde ich, muss man ihr das schon auch anrechnen, weil ich glaube, dass es andere PolitikerInnen auch in dieser Situation gegeben hätte, die damit anders umgegangen wären und ohne eine explizite Entschuldigung da wahrscheinlich zurückgerudert wären. Also auch da, glaube ich, gehört das zum Teil ihrer politischen Persönlichkeit, das dann so gemacht zu haben.
Was ich sehr gut fand, auch an ihrem Statement, war, dass sie sich in die erste Reihe gestellt hat, in der sie natürlich auch ist, aber dass sie wirklich gesagt hat, das war mein Fehler und dafür entschuldigt sie sich, weil am Ende saßen da auch MinisterpräsidentInnen, die auch mitverantwortlich waren und über die sie ja im Wesentlichen nicht gesprochen hat. Und das fand ich ziemlich stark, weil, wie du sagst, es geht um ihre Reputation, es geht auch um ihre also letztlich einfach um ihre politische Figur und wie und um ihren Politikstil. Und dass sie diesen Moment nicht ausnutzt, um zu sagen, ja, wir gemeinsam, wir waren ja auch viele Leute, wir haben nur auf uns geachtet, sondern es war mein Fehler und ich nehme den zurück. Das fand ich sehr stark.
Ja, man muss ja auch sagen, sie hat das in der Deutlichkeit in ihrer Kanzlerschaft auch nie wieder und auch nie davor gemacht. Also auch für sie war das sicher ein entscheidender Moment. Wenn wir einmal kurz auf die Gegenwart schauen, Passiert das eigentlich zu wenig aus deiner Sicht? Entschuldigen sich Spitzenpolitikerinnen, Spitzenpolitiker zu wenig? Ich will nur ein aktuelles Beispiel nennen. Es gibt ja jetzt, glaube ich, vor allem aus den konservativen Rängen der CDU immer wieder die Forderung, dass Friedrich Merz sich eigentlich dafür entschuldigen müsste, dass er in Sachen Fiskalpolitik und Schuldenbremse nach der Wahl ganz anders gehandelt hat, als er davor geredet hat. Man würde auch noch andere Beispiele finden, aber fändest du es gut, wenn es häufiger sowas gäbe wie eine große öffentlichkeitswirksam vorgetragene Entschuldigung?
Ja und nein. Also ich finde, es kommt schon sehr auf den Fall an. Jetzt bei Friedrich Merz muss ich sagen, da hilft uns die Entschuldigung jetzt auch nichts mehr, weil das haben ihm alle vorher gesagt, dass er das nicht durchhalten kann. Sowohl in der Partei als auch in den anderen Parteien und auch als Wahlkampfvorwurf. Deshalb fände ich es jetzt irgendwie komisch. Es ist ja nichts, wo sich die Umstände wirklich verändert hätten oder wo es wirklich Anlass zur Entschuldigung gibt, weißt du?
Also, ja, er wollte der FDP im Wahlkampf nicht den USP geben.
Ja, aber es war ja die ganze Zeit klar, dass wenn der Kanzler wird, wie soll er denn die 4 Jahre finanzieren? Also das funktioniert ja nicht und das war ja auch klar und deshalb finde ich eine Entschuldigung an der Stelle unangemessen. Wenn es aber Bereiche gibt oder Situationen, wo sich wirklich zum Beispiel die Weltlage verändert hat oder man sich auch einfach wirklich ganz schlichtweg geirrt hat, dann finde ich es gut, sich zu entschuldigen. Ich bin aber auch keine Freundin davon, dass man das so inflationär macht, weil ich schon jemand bin, der es sehr wichtig ist, dass Politikerinnen und Politiker auch einfach führungsstark auftreten. Und wenn man sich durch die Bank weg andauernd entschuldigt für alles Mögliche, finde ich das nicht führungsstark.
Ja, absolut. Ich glaube, Inflation ist da wirklich die große Gefahr. Und deswegen würde ich auch sagen, dieser Moment ist auch deshalb so besonders, weil er eben so einzigartig ist, auch in der politischen Biografie Angela Merkels. 4 Jahre ist es her, Ostern 2021, die Osterruhe und die Rücknahme mit öffentlicher Entschuldigung von Angela Merkel. Wir haben noch mal kurz drauf zurückgeschaut an Ostern 2025. Wir kommen zum Hauptteil der heutigen Folge und freuen uns außerordentlich auf unseren heutigen Gast. Thomas de Maizière ist da. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Ja, es gibt Vorhaben, an denen kann man nur scheitern. Dazu gehört auch, deinen Lebenslauf in Kürze umfassend wiederzugeben. Du hattest insgesamt 6 verschiedene Ministerämter inne. Und woher wir uns auch kennen, du warst Präsident des Kirchentags in Nürnberg 2023. In den letzten Wochen hat man dich wahrscheinlich am meisten als Mitinitiator der Initiative für einen handlungsfähigen Staat wahrgenommen, über die wir heute auch noch sprechen werden. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die freundliche Begrüßung.
Herr de Maizière, wir wollen, Lilly hat es gerade gesagt, über Staat, über Staatsmodernisierung sprechen. Und wir leben ja in einer Zeit, in der mit Blick auf den Staat eigentlich sowas wie Entschlackung das Nonplusultra zu sein scheint. Das sehen wir in der extremen Variante in Argentinien und natürlich auch in den USA mit Trump und Musk. Wir sehen aber auch in Deutschland, dass sozusagen Bürokratieabbau eigentlich fast eins der einzigen Schlagworte zu sein scheint, auf das sich vermeintlich alle einigen können, von links bis rechts. Was das dann heißt, ist sicherlich nochmal eine andere Frage, aber erstmal als Schlagwort. Und selbst in Brüssel gibt es ja mittlerweile den Trend, Bürokratie und bürokratieerzeugende Regulierung abzubauen, wenn wir jetzt auf den Green Deal schauen oder auf die Omnibusverfahren, die da alle unterwegs sind. Als jemand, der sein gesamtes Berufsleben dem Dienst am und im Staat gewidmet hat, haben Sie eigentlich manchmal das Gefühl, dass wir in unseren Debatten ungerecht sind gegenüber staatlichen Organisationsformen?
Ja, zumal sowohl der Begriff Bürokratie wie Staat immer diffus verwendet werden. Mhm. Manchmal wird dasselbe gemeint. Manchmal ist Bürokratie verbunden mit ärmelschonenden Verwaltungsbeamten und der Staat eine Überwachungsmaschine schrecklicher Art. Ja. Dann gibt es den Staat als steuerschluckendes Moloch, der die Bürger schröpft. Oder den Staat, der versagt bei Kriminalitätsbekämpfung. Politik, Staat, Bürokratie wird immer so eins gesetzt. Das ist dann bequem, aber natürlich führt nicht ein bisschen weiter. Bürokratie ist eigentlich die Umsetzung dessen, was durch staatliche Politik zustande kommt. Staat ist die Organisationsform von Politik und Politik ist weit über staatliche Institutionen hinaus die Willensbildung in der Polis, in der Stadt, im Gemeinwesen. Mhm. So könnte man das vielleicht unterscheiden. Gerade durch die Durchmischung dieser Begriffe sucht sich jeder das raus, was ihm gerade passt. Und viele Bürger finden den Staat übergriffig, Aber wenn irgendeine Vorschrift fehlt, die zu den eigenen Gunsten führen könnte, dann will man genau diese Vorschrift haben. Gut, das hilft nichts. Jedenfalls im Laufe der Zeit ist jetzt die Handlungsfähigkeit des Staates insofern eingeschränkt, dass im Grunde, egal was man macht, kaum noch etwas umzusetzen ist. Mhm. Das ist unser Problem. Deswegen haben wir das eben nicht Bürokratieabbau genannt, auch nicht Bürokratierückbau, wie es jetzt in der Koalitionsvereinbarung heißt, sondern Staatsmodernisierung. Ich finde den Begriff Modernisierung auch nicht so schön, aber das ist egal. Staatsmodernisierung oder Staatsreform oder Handlungsfähigkeit des Staates.
Und könntest du einmal wirklich nur in drei Sätzen zusammenfassen, was eure Ziele mit dieser Initiative sind?
Wir reden sehr gerne darüber, wer was werden soll, und wir alle Fachleute. Wir reden auch gerne darüber, was geschehen soll, aber wir reden zu wenig darüber, wie es umgesetzt wird. Und das ist unser Problem. Die Initiative für einen handlungsfähigen Staat kümmert sich nicht um Policy-Themen, also um die Wer- oder Was-Themen, sondern um die Wie-Themen. Wie kann etwas überhaupt umgesetzt werden? Da ist nämlich unsere zentrale Schwäche. Da kennen Sie am wenigsten aus. Mit einem Satz, wir müssen den Maschinenraum des Staates wieder in Ordnung bringen, damit das Schiff überhaupt, egal in welche Richtung, fahren kann.
Warum braucht es das genau jetzt? Das ist ja keine neue Diskussion, weder in Deutschland noch international, dass wir sozusagen den Staat an den richtigen Stellen reformieren, modernisieren, wie auch immer wir es nennen wollen müssen. Hatte das jetzt vor allem auch was mit der Bundestagswahl in Deutschland zu tun oder was macht den Zeitpunkt so außergewöhnlich?
Erstens braucht jede große Organisationsform von Zeit zu Zeit eine Organisationsveränderung. Das gilt für kleine und große Unternehmen. Es gibt immer die Tendenz, dass die Stäbe zu fett und die Linie zu schlank wird und dass die Schnittstellen nicht klar sind, dass sich Querschnittsbereiche nicht abbilden lassen, dass Silo-Denken überhand nimmt und so. Und das haben wir natürlich vertikal, das haben wir aber horizontal in unserem Föderalismus. Jetzt hat sich sehr viel verändert, die Sicherheitslage hat sich verändert, das Klimathema ist dringlich geworden, das Sicherheitsthema hat sich verändert, das Internet ist hinzugekommen, Cybersicherheit und vieles andere mehr. Wir laufen als Handwerker in dieser Welt aber mit einem Handwerkskasten aus den 70er, 80er Jahren rum. Das kann nicht funktionieren. Deswegen ist es jetzt nötig. Und warum gerade jetzt? Weil jetzt offenbar wird, dass vieles nicht funktioniert. Viele sagen einfach, unser Staat funktioniert nicht mehr. Mhm. 70% der Bevölkerung sagen, der Staat ist überfordert. Nicht, er macht was falsch, er ist überfordert. Und wir haben eine neue Legislaturperiode, eine neue Regierung und da ist das Zeitfenster für so etwas gerade jetzt da.
Es gibt ja mit Blick auf diese jetzt stattgefunden habende Bundestagswahl die große Debatte, so das ist jetzt der letzte Schuss der Demokratie. Ich überhöhe mal ein bisschen, aber Sie wissen, auf was ich hinaus will. Würden Sie so weit mitgehen und sagen, sozusagen auch das ist jetzt eigentlich die letzte Chance, Reformen anzupacken und deswegen müssen wir da jetzt ran oder ist das zu überhöht aus Ihrer Sicht?
Nein, da ist schon was dran. Ich finde ja auch die Debatte pro und contra Demokratie im Verhältnis zur AfD unterkomplex. Weil die AfD ja gerade behauptet, wir stellen Demokratie wieder her. Auch Trump macht das. Mhm. Also müssen wir schon darüber reden, was wir eigentlich unter Demokratie verstehen. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben weltweit eine Debatte darüber, wer imstande ist, Probleme zu lösen. Und in einer Umfrage neulich von Allensbach kam raus, dass die Deutschen Trump zwar ablehnen, aber doch irgendwie fasziniert sind davon, dass der irgendwas macht. Mhm. Während wir den Eindruck erwecken, als wird sehr viel geredet und wenig gemacht. Und deswegen erkläre ich einen Teil des rechtspopulistischen Erfolges genau damit, dass diese autoritären Führer, übrigens meistens Männer, den Eindruck erwecken, sie machen etwas, während andere nur reden. Und an sich muss eine Demokratie, so war immer unsere tiefe Überzeugung, nicht nur durch Freiheit konstituiert werden, sondern auch deswegen Probleme besser lösen, als wenn es einer alleine entscheidet. Und das steht auf dem Prüfstand. Wenn der Bau einer Brücke in Deutschland 10-mal so lange dauert wie in Dänemark, und das ist ein demokratischer Rechtsstaat, Und wenn eine Bezahlkarte, wenn sie beschlossen ist, über 2 Jahre dauert, bis sie in Ansätzen mal angefangen wird umzusetzen. Ich rede jetzt nicht, ob das sinnvoll ist, sondern wenn man das beschließt, muss man es ja, man kriegt eine Kreditkarte von der Sparkasse in 6 Wochen und beim Staat, wenn es beschlossen ist, dauert es länger als 2 Jahre. Das gefährdet über das mangelnde Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates dann auch das demokratische System. Und dafür in der Tat ist sehr viel Vertrauen verloren gegangen. Und es ist, die AfD hat sich in den letzten 4 Jahren verdoppelt. Wir sehen in Österreich, in Frankreich, in Italien, in den Niederlanden, überall starke rechtspopulistische Parteien. Deswegen ist jetzt hohe Zeit, aber nicht um die AfD gut zu bekämpfen, das wäre ein schöner Nebeneffekt, sondern damit wir auch als Staat wieder national und international etwas umsetzen können. Ich sage Ihnen nochmal ein Beispiel. Wir haben für unser Projekt mit Kommunen gesprochen. Dann haben uns Kommunen gesagt, die Wohngeldnovelle, die letzte, wo es also eigentlich um eine Begünstigung von Wohngeldempfängern ging, wurde so spät verabschiedet, sollte 2 Wochen später in Kraft treten, dass die Kommunen außerstande waren, dieses Tempo zu schaffen. Und dann haben sie gesagt, auch wenn wir es jetzt ganz genau studieren und richtig gut sind, dies ist nicht umsetzbar. Nicht schlecht umsetzbar, nicht irgendwie falsch, nicht anders als der Gesetzgeber will, sondern nicht. Fragt uns doch mal, wenn ihr was beschließt, wie ihr das macht. Und wir haben das dann in Form von Praxischecks empfohlen bei dem Gesetzgebungsprozess. Aber wenn Kommunen sagen, ein Gesetz ist nicht umsetzbar, dann ist das schlechteste Zeugnis, was man für die staatliche Organisation und Willensbildung geben kann. Und wenn das überhand nimmt, dann ist es eigentlich egal, was der Gesetzgeber macht. Und dann ist nicht nur die Handlungsfähigkeit des Staates in Gefahr, sondern auch die Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit. Und dann sind wir bei Demokratieproblemen.
Ich würde da, wenn ich darf, noch einmal ganz kurz nachhaken wollen. Sie haben jetzt vor kurzem der Zeit ein sehr interessantes Interview gegeben, wo Sie unter anderem ein Stück von Ibsen zitieren. Und da wollten Sie auch, glaube ich, gerade ein bisschen drauf hinaus. Das Zitat ist, glaube ich, endlich eine Tat, nachdem es einen Selbstmord gegeben hat. Diese Sehnsucht, ich will jetzt gar nicht von Aktionismus sprechen, das wäre auch nochmal die Frage, wo da eigentlich der Grad ist. Aber diese Sehnsucht nach Aktion, woher kommt das eigentlich? Weil Sie kommen ja eigentlich sozusagen in Ihrer aktiven politischen Zeit auch aus einer Phase, in der eine Bundeskanzlerin sehr regelmäßig damit Wahlerfolge gefeiert hat in Deutschland, dass sie das Gefühl vermittelt hat, ich halte euch die großen Fragen vom Leib, kümmert euch mal um euer Privatleben und den Rest machen wir. Wie sind wir dahin gekommen, dass jetzt auf einmal von Politik, vom Staat Aktion in dieser Dringlichkeit verlangt wird? Oder ist das eine falsche Analyse?
Ja, die Analyse ist einmal auch, würde ich sagen, ein bisschen verkürzt. Aber richtig ist, Frau Merkel, und ich war ja auch Teil dieses Systems, ich will das ja gar nicht in Abrede stellen, hat meisterhaft im System gearbeitet und auch viel bewegt. Krisen zu managen ist ja nun nicht tatenlos zu sein. Mhm. Aber wir haben zu wenig am System gearbeitet. Also wir haben uns einen Begriff ausgedacht, in den ich mich jetzt verliebt habe. Wie sind die Gelingensbedingungen für erfolgreiche Politik? Und die sind schlecht. Daran müssen wir arbeiten, damit etwas geschieht. Und ein Beispiel. Wenn die Länder, zum Beispiel die Kultusminister, einen Beschluss fassen über Prüfungsstandards, über Schulferien. Wenn die Ministerpräsidenten der Länder sagen, Schulen werden geschlossen, dann steht da drüber Beschluss. Die Bevölkerung sagt, aha, das ist also irgendwie was Wichtiges und was Verbindliches. Ist es aber gar nicht. Das heißt, wir schreiben Beschluss drüber. In Wahrheit ist es ein Gentleman Agreement. Ein Land könnte sagen, ich möchte das nicht. Zum Beispiel ein AfD-regiertes Land. Und dann ist Ende mit solchen Veranstaltungen. Unser ganzes System basiert auf gutem Willen aller Beteiligten. Und jetzt haben wir Krisenzeiten. Und da muss man vielleicht auch mal Dinge tun, wo nicht alle guten Willens sind. Dafür brauchen wir Organisationsformen. Und da glaube ich, dass wir zu langsam sind, zu sorglos sind und zu kompliziert und deswegen uns selber in der Handlungsfähigkeit lähmen.
Als du noch aktiver Politiker warst, haben ja auch schon manche gesagt, dass Deutschland bei der Digitalisierung hinterherhinkt. Gibt es irgendwas, wenn du zurückschaust auf diese Zeit, das ihr damals unterschätzt habt oder wo ihr früher hättet am Start sein müssen? Weil jetzt hat man ja das Gefühl, dass Deutschland komplett verschlafen hat und irgendwie versucht, das aufzuholen, wo andere Länder schon sind.
Ja, wir sind Meister im Bedenkenträger. Bei der Digitalisierung hieß es dann auch, da werden Daten verknüpft. Da kann der Staat vielleicht zu viel wissen. Machtballung wollen wir doch nicht. Und das war sicher ein Fehler. Wir haben gesagt, die Digitalisierung ist sehr gut geeignet, bisherige analoge Abläufe schneller und präzise abzubilden. Ist auch nicht ganz falsch. Aber der Witz und die Innovation in der Digitalisierung liegt gerade daran, Prozesse anders zu machen, besser zu machen und deswegen übrigens auch einfacher. Und dann kommt etwas hinzu, das hat uns bei unserer Arbeit jetzt die Start-up-Szene sehr stark gesagt. Ihr sagt, macht es immer so perfekt. Wenn ich eine Strafprozessordnung mache oder ein Polizei- und Ordnungsgesetz oder so, da muss präzise geregelt werden, wann ein Grundrecht eingeschränkt wird. Und so haben wir auch gedacht, wenn wir jetzt irgendein Bürgerportal machen oder so, das muss perfekt sein vom ersten Moment an. Wir machen es total lächerlich, wenn das nicht funktioniert. Das ist aber, nachdem was auch ich jetzt gelernt habe, ganz widersinnig zu dem, wie im IT-Bereich Lösungen entstehen. Da fängt man einfach mal eben perfekt an.
Ja.
Und dann entwickelt sich das. Wir haben es alle erfahren, da kriegt man irgendeine tolle App und dann bricht die ab und funktioniert nicht und der Link klappt nicht und so. Dann gibt es ein Update und dann wird es irgendwie besser und am dritten Mal funktioniert es gut. Und diese Art des Denkens, die ist ganz ungewohnt gegenüber einem System, wo korrekte Fehlervermeidung an Nummer eins steht. Und das mussten wir lernen. Und dann sind die Zuständigkeiten zersplittert, sowohl innerhalb der Bundesregierung, aber auch zwischen Bund und Ländern. Und mit unseren Vorschlägen wollen wir das jetzt versuchen zu lösen. Aber es geht nur, wenn man auch Dinge anders denkt und in der Mentalität anders arbeitet als in Silos wie bisher.
Findest du es richtig, dass es dieses Digitalministerium jetzt gibt? Oder glaubst du, dass es auch neue Hürden und neue Bürokratie erschaffen kann?
Es gibt kein Digitalministerium, sondern es gibt ein Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung.
Entschuldigung.
Das entspricht übrigens unserem Vorschlag und das macht genau den Witz aus.
Ja.
Ein reines Digitalministerium, wie es es oft in den Ländern gibt, mit wenig Kompetenzen, ist oft ein Schaufenster für Modernität. Und was wir vorgeschlagen haben und was jetzt hoffentlich kommt, und so steht es auch in der Koalitionsvereinbarung, ist ein mächtiges Ministerium. Man steuert eben auch über Geld. Das heißt, dieses Ministerium braucht einen Einzelplan und braucht ein Mitspracherecht bei den Fachanwendungen der einzelnen Ressorts. Das muss erst noch erkämpft werden. Und wenn Digitalisierung mehr ist als die Abbildung von bisher analog durchgeführten Prozessen, dann ist es auch genau richtig, dort Staatsmodernisierung, Verwaltungsreformen, Staatsverständnisveränderungen jedenfalls federführend zu machen. Das gibt es bisher nicht. Und das macht schon Sinn. Ich räume ein, und das haben wir auch diskutiert, dass jedes neue Ministerium, jede neue Struktur natürlich lange dauert, bis sie arbeitsfähig ist. Das ist so. Das ist aber ein sehr gutes Argument gegen jede Veränderung. Weil natürlich die Transformationskosten oder Transformationsschmerzen immer da sind. Wenn man die immer höher gewichtet als den Erfolg nach Veränderung der Transformation, dann müssten wir eigentlich noch im Steinzeitalter leben. Und jetzt haben wir die Dinge so hin und her geschoben und anders gemacht bei der Digitalisierung mit mehreren Ministerien, mit Bündelung bei Themen, mit Querschnittsbereichen zu Cybersicherheit und vielem anderen mehr. Das hat alles nicht funktioniert und jetzt ist das, glaube ich, der richtige Weg. Wenn alle Beteiligten jetzt nicht mauern, nicht ihre Luschen abgeben in das Ministerium, nicht ihre Schutzwände aufbauen, dass das Ministerium möglichst nichts zu sagen hat und ein schwacher Minister oder Ministerin sich austricksen lässt von den Fachministerien, dann wird es ein Problem. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es eine Chance.
Die Organisations- und Strukturfragen, Sie haben auch gesagt, Türen über Geld, über Einzelpläne sind ja das eine, aber was Sie davor angesprochen haben, ist ja vielleicht das noch dickere Brett, nämlich die dahinterstehenden Kulturfragen. wir haben ja schon, wenn wir auf die deutsche Wirtschaft gucken und die letzten 10, 20 Jahre, sehen wir ja schon, dass diese Kultur des Dinge schnell Ausprobierens und dann auch mal scheitern und weitermachen, ist eigentlich keine besonders deutsche Kultur, selbst in der Wirtschaft nicht. Vielleicht ein Teil auch der Struktur oder der Transformationsprobleme der deutschen Wirtschaft. Jetzt wollen Sie diese Kultur in die Politik und in den Staat implementieren. Das ist ja eine Operation am offenen Herzen. In einer Gesellschaft, in der die AfD 25% gerade bekommt, müsste man ja dem Staat zugestehen, auch mal zu scheitern in einer Frage, um dann daraus zu lernen und besser zu werden danach. Wie ist das möglich?
Aber in Ihrer Frage wird suggeriert, lass lieber die Finger davon, wird sowieso nichts.
Nee.
Höre ich gerne, weil viele das sagen. Wie soll das gelingen? Also warum machen wir da einen großen Aufstand, wenn es doch scheitert? Ich glaube, in der Tat braucht es da einen mehrfachen Kulturwandel. Mehr Fehler zuzulassen, nicht so perfekt zu sein, nicht immer nach Regelung zu schreien, Pauschalierung statt Einzelfallgerechtigkeit. Das sind alles Mentalitätsveränderungen. Nur ist es so, es gibt ganz viele Papiere zu den Appellen, das müsste sich ändern. Nicht alle habe ich gelesen, aber sehr viele. Mhm. Nach der 10. Lektüre langweilt mich das. Das ist ziemlich billig, zu sagen, es müsste sich mal die Mentalität ändern. Mhm. Leider gelingt es nicht. Oder wenn ihr meiner so und so Methode folgt, die ich auf 10 Workshops schon erfolgreich gemacht habe, dann gelingt die Mentalitätsänderung für die gesamte Gesellschaft. Wir haben es versucht, anders zu machen. Ich komme nun von operativen Ressorts, von Sicherheitsressorts. Ich halte viel von Strukturen und Organisationen, vielleicht zu viel, aber jedenfalls, ich glaube schon, dass Strukturen Mentalitäten verändern. Mhm. Wenn man eine Struktur schafft, dass Menschen zusammenarbeiten müssen, ändert sich vielleicht das Denken. Wenn man Strukturen schafft, die Silos bekräftigt, ändert sich das Denken nie. Mhm. In Dresden gibt es jetzt ein neues Stadthaus für die technischen Behörden. Dort gibt es gar keine Silos mehr in Form von Abteilungen. Und wenn ein, wird jetzt ausprobiert, ist gerade bezogen, wenn jetzt ein Bürger, eine Familie eine Baugenehmigung haben möchte, dann muss sie nicht zum Baugenehmigungsamt, zur Emissionsbehörde, zum Naturschutzbehörde, sondern sie kriegt einen Termin und da sitzen alle an einem Tisch und entscheiden das. Mal sehen, ob das klappt, aber das verändert natürlich Mentalitäten. Mhm. Und unsere Vorschläge gehen sehr kleinkariert zum Teil, scheinbar kleinkariert, strukturell, organisatorisch, nochmal im Maschinenraum des Staates, davon aus, dass man jedenfalls Siloblockaden, enge Denkweisen, die Beförderung von Mentalitäten, von Absicherungen versucht zu lockern. Ob das dann gelingt, das hat viel mit Personal zu tun. Deswegen haben wir ja auch in diesem Ministerium, was wir vorgeschlagen haben, auch viel Personalkompetenz angesiedelt. Auch das steht erfreulicherweise in der Koalitionsvereinbarung. Gemeinsame Fortbildungskonzepte, Öffnung für Seiteneinsteiger, Führungskräfteentwicklung. Niemand darf im Grunde mehr in der Bundesregierung in Ministerien Karriere machen, wenn er nur in einem Ministerium war, sondern in mehreren. Rotation, auch Praxisbezug. All das ist administrativ, ist lästig, man muss umziehen, man hat Probleme, man muss eine Wohnung suchen woanders, zwei Partner sind erwerbstätig, wie geht das alles? Klar, es gibt 1000 Gegenargumente, aber die bekräftigen eine Mentalität des Festhaltens und wir wollen eine Mentalität des sich Öffnens, des Ausprobierens, des Fehler machen dürfen. Deswegen Experimentierklauseln, Abweichungsrecht, ja, aber Instrumente und Strukturen sind dafür eine mögliche Gelingensbedingungen, keine Erfolgsgarantie.
Der Staat ist ja der größte Einkäufer und mich interessiert, was du dazu sagst, warum der Staat diese Macht nicht mehr ausnutzt, zum Beispiel um Startups und Innovationen auch mehr zu fördern. Also diese Stellung, die der Staat auch auf dem Markt hat.
Ja, das haben wir auch diskutiert. Wir haben dann auch geschrieben, der Staat müsste Ankerinvestor sein. Es gibt verschiedene Ursachen, warum das so ist. Das eine ist, Sachen dürfen nicht schiefgehen. Das heißt, wenn man jetzt mit einem großen Betreiber arbeitet, dann, deutsch oder amerikanisch, ist relativ sicher, dass es irgendwie funktioniert. Sie vielleicht auch nicht pleite gehen. Im Baubereich gibt es derartig negative Erfahrungen, dass gerade kleine Firmen pleite gehen, sich übernommen haben und dann steht der Steuerzahler muss in die Scherben wieder einkehren. Und so ist es super leicht zu sagen, ja, so ein kleines Start-up, wenn ich mit euch jetzt einen Vertrag mache, der auch skalierungsfähig ist, also wo man große Mengengerüste schafft, die dann auch wirtschaftlichen Fortschritt und Wachstum generieren, weiß ich gar nicht, ob es euch noch gibt. Und zwar Juppies wollen in 5 Jahren das Ding verkaufen und Kasse machen. Was machen wir dann? Ja? Also welche Garantie gibt es? Und deswegen eher Hände weg. Lieber die Alten und Bewährten. Das ist einer der Gründe. So, das zweite ist, dass es wenig Sachkompetenz auf der Auftraggeberseite gibt. Wer was kann. Es gibt auch einen manchmal vielleicht gewissen Hochmut aus der Start-up-Szene gegenüber Beamten, die doch nichts können. Mhm. Und so belauert man sich, aber überzieht sich gern mit Vorwürfen. Und deswegen glauben wir, dass etwa eine Agentur als nachgeordnete Einrichtung eines solchen Ministeriums auch das ein bisschen öffnen kann. Man muss dann das Vergaberecht dann in dem Zusammenhang, das ist wieder so ein Instrument, was Mentalitäten öffnet. Jedenfalls, vielleicht hilft auch das, was jetzt in Sachen Rüstung an Aufträgen geht. Ich weiß, das ist nicht überall beliebt, aber da wird ja viel Geld ausgegeben. Ist ja auch nicht schlecht, das hat viel mit Technik und Technologie zu tun. Auch da würden deutsche Firmen dann davon profitieren und nicht nur einige wenige große. Kurzum, es ist eine Mischung von objektiven Rechtshürden und Mentalitätsunterschieden, die man Stück für Stück überwinden können müsste.
Und das würde insofern auch die Rolle ändern, als dass auch der Staat in der Lage sein müsste, unternehmerischer oder zumindest unternehmerischer Denke gegenüber verständnisvoller, sich öffnender aufzutreten. Ich musste ein bisschen denken an Mariana Mazzucato, als ich das gelesen habe, das Kapital des Staates, ja, der sozusagen unternehmerisch denkende Staat, und die war ja eigentlich immer eher so im linksgrünen Lager als Vordenkerin in Deutschland bei Robert Habeck und etc. zugeordnet, aber das ist schon auch das, wo Sie so ein bisschen hinwollen, wenn ich es richtig verstehe.
Also erstens, nein, weil wir nicht die Debatten der 70er Jahre haben wollen, und das war so ein bisschen Ihre Eingangsfrage. Schlanker Staat und Privatisierung und Private können das alles besser als dieser verschnarchte Staat und so. Das ist Geschichte. Es hat sich gezeigt, dass es nicht so erfolgreich ist. In Krisen kamen dann die Unternehmen, die es gemacht haben und wollten gerne Staatswirtschaften haben und so weiter. Und es war auch nicht so viel besser alles. Jetzt kommt noch hinzu, dass wir eine massive demografische Veränderung auch bei den Bediensteten des öffentlichen Dienstes haben. Das ist vielleicht anders als in Amerika. Stichwort Maske und Kettensäge. Das heißt, wir werden weniger Personen haben, müssen aber die gleichen oder andere oder mehr Aufgaben mit dem gleichen Personal erledigen. Und dafür brauche ich auch andere Organisationsformen. Und dann, die Telekom ist dieses Jahr 30 geworden. Und auf der Hauptversammlung hat der Vorstandsvorsitzende daran erinnert, dass vor 30 Jahren diejenigen, die ein Telefon hatten, waren Antragsteller oder Teilnehmer. Natürlich keine Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aber natürlich keine Kunden. Ja? Diese Mentalität, ich als Staat biete zwar ein Telefon an, aber das ist nicht irgendwie eine staatliche Dienstleistung, sondern kannst froh sein, dass du bei mir einen Antrag stellen darfst. Ja? Diese Mentalitätsänderung, gut, ist vielleicht 20 Jahre gedauert, vor 20 Jahren war es schon so, aber die brauchen wir teilweise, wenn es darum geht, einen Ausweis zu beantragen, wenn es darum geht, ein Kfz umzumelden, dann kann der Bürger, die Bürgerin gerne Kunde sein. In dem Sinne kann der Staat unternehmerischer und effektiv denken. Aber wenn es um Rente geht, wenn es um Polizei geht, wenn es um Nachrichtendienste geht, wenn es um Gewerbeaufsicht geht, wenn es um Steuer geht, halte ich es für ganz falsch zu sagen, der Staat ist unser Kunde. Da brauchen wir auch einen zuverlässigen, starken, rechtsstaatlich gebundenen Eingriffsstaat. Das erwarten die Bürgerinnen und Bürger auch zu Recht. Und da ist das Verhältnis, da ist das Verständnis, dass der Staat irgendwie unternehmerisch denken soll, ganz falsch. Cybersicherheit ist unbequem, aber nötig für einen Staat. Und deswegen sind es nicht verschiedene Staaten, aber Staatsbegriffe, aber der Staat tritt schon in verschiedener Weise mit den Bürgern in Kontakt.
was Sie ja auch fast als Paradigmenwechsel in dem Zwischenbericht aufmachen und was ja auch Eintrag oder Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden hat, ist die Frage, welches Verhältnis hat der Staat eigentlich zu Unternehmen und welches Verhältnis hat er auch zu Bürgern und wie müssen wir Berichtspflichten, Berichtswesen vielleicht neu justieren und eher hingehen in Richtung stichprobenartige Kontrollen und dann auch härtere Bestrafungen. Vielleicht können Sie da nochmal sozusagen Ihre Überlegungen mit uns teilen.
Wir haben das zusammengefasst unter der Überschrift Vertrauenskultur statt Misstrauenskultur. Mhm. Als Jurist, ich bin Jurist, Lili Blautzen ist angehende Juristin, ist Teil der Ausbildung immer die Regelung, was passiert, wenn ein Problem auftritt. Also bei einem Kaufvertrag eines Autos steht ein Paragraph, wie der Kaufvertrag zustande kommt und irgendwie 10 Paragraphen, was passiert, wenn das Auto nicht richtig fährt. Das ist die gesamte Denke. Ich muss Krisen vermeiden, Krisen verhindern und Folgen dafür aufschreiben, wenn was schief geht. Das ist, wenn Sie so wollen, Missbrauchskultur. Mhm. Schriftform von Verträgen, Rückabwicklungsrechte und so weiter und so weiter. Das ist auch nicht falsch, aber man kann es übertreiben und wir haben das übertrieben. Und bei uns ist die Idee entstanden, wenn ich etwas berichte, da wird man sich schon irgendwie gut verhalten und dann weiß irgendjemand Bescheid, dass eine Entwicklung schiefläuft. Berichte werden aber lieblos abgegeben, Berichte werden gefälscht, Berichte werden mit KI gemacht, sind lästig, also erfüllen ihre Funktion gar nicht, aber machen viel Arbeit. Und haben vor allen Dingen, erwecken den Scheineindruck, als würde man durch Berichte etwas verhindern, was diejenigen, die etwas im Schilde führen, sowieso machen. Wenn ich vergammeltes Hackfleisch noch unter die Leute bringen will, weil ich es nicht wegschmeißen will, dann wird es auch so untergemischt und irgendwie möglichst unter der Vergiftungsschwelle weiterverkauft. Mhm. Unabhängig davon, was ich berichte. Im Bericht steht, ich habe das tipptopp behandelt. Mhm. Und deswegen ist unsere Idee, vertraut doch mal dem Metzger, vertraut doch mal dem Gastwirt, vertraut doch mal dem Hotelier, vertraut doch mal dem Unternehmer, dass die nicht ihre Kunden vergiften wollen oder betrügen. Aber wenn sie doch tun, und dafür braucht es Kontrollen, dann schärfere Sanktionen als jetzt. Mhm. Nicht ein Bußgeld für die schlechten Abfassung eines Berichts, sondern Schließung des Betriebs. Wir glauben, dass das irgendwie ein wirkungsvollerer Weg ist, der auch eine Mentalitätsänderung bedeutet. Aber vor allen Dingen jetzt mal ganz handfest gesprochen, wir haben gar nicht mehr die Zeit und die Kraft und das Personal, diese Berichtspflichten irgendwie aufzuschreiben, zu lesen, auszuwerten und daraus Konsequenzen zu ziehen. Und da ist es eigentlich schon wegen der Personalknappheit im öffentlichen Dienst, die in den nächsten 10 Jahren kommt, zwingend geboten. Aber es ist auch schon ein Mentalitätswechsel. Ich als Staat vertraue meinem Bürger, meiner Bürgerin, aber wenn nicht, gibt's Dresche. Aber nicht von vornherein wird ständig irgendwie gesagt, ich weiß, dass du dich nicht ordentlich verhältst und deswegen informiere mich mal darüber, was du alles gemacht hast. Ich bin dagegen, dass Eltern ihre Kinder tracken, sondern ihnen Vertrauen entgegenbringen, dass sie den ab einem bestimmten Alter den Schulweg finden. Und ehrlich gesagt, in Kauf nehmen, dass zwischendurch auch mal ein bisschen Unsinn geschieht. Das gehört zum Erwachsenwerden dazu. Sicherer ist es, das Kind zu tracken. Das ist Misstrauenskultur statt Vertrauenskultur.
Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass in deiner Amtszeit die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, was ich bemerkenswert fand. Du sprichst dich ja heute für die allgemeine Dienstpflicht aus. Was würdest du sagen, hat sich deine Meinung geändert oder die Zeit sich?
Beides. Aber die damalige Aussetzung der Wehrpflicht war richtig.
Warum?
Wir hatten, ich bewerte das gar nicht jetzt sicherheitspolitisch. Wir hatten eine Quote von Männern, die eingezogen werden, die war irgendwie über 10%. Das ist keine Wehrpflicht.
Warum war die so niedrig?
Weil schon die niedrigen Menschen haben die Bundeswehr wahnsinnig beschäftigt. Die Hälfte der Bundeswehr war damit beschäftigt, Wehrpflichtige auszubilden. Zweitens, es gab jede Menge Drückebergerei. Es gab zum Beispiel für junge Männer eine ganz schreckliche Volkskrankheit, die hieß Scheuermann. Das ist eine gewisse Entwicklungsstörung bei Männern im Alter zwischen irgendwie 18 und 22, wo der Rücken ein bisschen wehtut, ein bisschen krumm ist, wächst sich meistens aus. Und Millionen von jungen Männern hatten Scheuermann. Und wurden deswegen
Sie gucken mich so kritisch an, Herr de Maizière. Ich habe Zivildienst gemacht.
Weil Sie ein junger Mann sind und die andere, die Ihnen gegenüber sitzt, ist eine junge Frau und der Wehrdienst bezog sich nur auf Männer. Das Interessante ist, kaum war die Wehrpflicht ausgesetzt, gab es diese Krankheit Scheuermann nicht mehr. Das heißt, die Cleveren konnten sich drücken und zwar nicht nur vor dem Wehrdienst, sondern auch vor dem Zivildienst. Denn auch da ist dieser schreckliche Scheuermann natürlich ungeeignet, dass man irgendwie eine soziale Tätigkeit ausübt. Das war jetzt ironisch gemeint. Und das dritte Argument war, mit einem halben Jahr, insbesondere mit dem damaligen Blick auf Auslandseinsätze, können Sie keine verantwortlichen Soldaten nach Afghanistan schicken. Mhm. Diese drei Gründe waren, es gab keine Wehrgerechtigkeit, es hat die Bundeswehr von ihrem Kerngeschäft abgelenkt und ein halbes Jahr ist sinnlos. Deswegen war das richtig. Wenn man jetzt eine allgemeine Wehrpflicht einführen müsste, dann braucht man mindestens ein Jahr oder 15 Monate. Sehr schwer durchsetzbar und erfordert wiederum Kasernen, Ausbilder und so weiter, die wir nicht haben. Außerdem ist es heute so, dass man zwar viele kämpfende Soldaten braucht, die übrigens viel Technik anwenden, wozu ich auch wieder Zeit brauche, aber, wie der Generalinspekteur immer sagt, im Fall einer Verteidigungsfall, es wäre Deutschland auch europäische Drehscheibe. Er bildet immer das Beispiel, fast unser ganzer Speditionsverkehr wird von osteuropäischen Fahrern abgewickelt. Polen, Tschechen, Letten und so weiter. Nordeuropäer. Die werden in einem solchen Fall im Zweifel gar nicht da sein. Das heißt, wir haben kaum jemanden, der einen LKW fahren kann. Das heißt, man braucht Menschen für die Reserve, die Aufwuchsfähigkeit, für die zweite Linie, für die Umstellung der Produktion. Und dafür brauche ich jetzt eine neue Form von Vorbereitung, gerne auch pflichtweise. Das können auch Frauen machen. Deswegen wäre ich eher für eine Dienstpflicht. Vor der kann man sich dann auch nicht drücken, es sei denn, man ist wirklich schwer krank. Und dann können sich die Betroffenen aussuchen, ob sie Telefonseelsorge machen, Hospizarbeit, in die Reservistenausbildung der Bundeswehr gehen oder vielleicht eine Art Kurzwehrpflicht machen, die dann zu mehr führt. Also es ist für die Gesellschaft besser, es ist für die Betroffenen besser, als jetzt die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Es gibt ein einziges Gegenargument gegen das, was ich vorgetragen habe. Man braucht dafür eine Grundgesetzänderung. Und die Linken kriege ich wahrscheinlich nicht dafür. Und die Wiedereinsetzung einer Wehrpflicht geht mit einfacher Mehrheit im Gesetz, betrifft aber nur Männer. Und da gibt es wiederum kluge Verfassungsjuristen, die sagen, das wird wahrscheinlich dann aus anderen Gründen vom Verfassungsgericht ein Problem sein. Also, das ist die Frage. Es war damals richtig. Heute brauchen wir eine neue Form einer pflichtigen Beteiligung der Bevölkerung in Deutschland an Sicherheitsbelangen, um es mal so hochabstrakt zu sagen.
Also ich bin natürlich keine Freundin von so einer Pflicht, aber was ist, wenn man die bisherigen Strukturen und Möglichkeiten für junge Menschen, gerade nach dem Abitur oder auch nach dem Bachelor, die einfach so stark verbessert, dass es wirklich Anreize gibt, weil zum Beispiel für mich kam es nie in Frage, irgendwie so ein freiwilliges Jahr zu machen, weil die Bedingungen einfach so schlecht sind. Und ich glaube, wenn man daran anknüpft und die Bedingungen so verbessert und auch in vielen verschiedenen Bereichen, das kann ja auch im Sicherheitsbereich, im sozialen Bereich, auch im Umweltbereich sein, dass man da mehr Anreize schafft, weil das sehe ich ja gerade überhaupt nicht. Und ich finde es komisch, den jungen Menschen sozusagen den Vorwurf indirekt ja zu machen, dass sie sich gerade zu wenig beteiligen, wenn die Bedingungen aber einfach wirklich nicht gut sind.
Also sehr gutes Gegenargument, jetzt in Frage verpackt. Dazu will ich sagen, erstens ist es vielleicht falsch, so eine Dienstpflicht nur für junge Menschen zu machen. Das Argument, was wir in unserem Bericht geschrieben haben, das überlegen wir, ob wir das ändern und sagen, für alle.
Wie sollte das dann aussehen?
Das muss man dann sehen. Aber warum soll nicht einer, der im Vorruhestand ist, auch verpflichtet werden, eine soziale Leistung nachhaltig mitzumachen? Warum sollen das jetzt nur junge Leute, die bei Corona vielleicht sonst schon etliche Lasten getragen haben, jetzt nochmal zusätzlich alleine belastet werden? So, das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Bedingungen günstiger machen. Das wird sehr teuer.
Ja, aber
wenn man nur mal den Mindestlohn annähme, wir haben ungefähr einen Jahrgang von 700.000 plus X und davon sind vielleicht 100.000 wirklich nicht geeignet, sind 500.000, 600.000 Menschen, die dann pro pro Jahr einmal arbeiten mit Mindestlohn. Dann können Sie ausrechnen, ohne Ausbildervergütung, was das bedeutet. Das geht nicht. Das heißt, es wird unter dem Mindestlohn sein. Das heißt, es ist unbequem. Hm. Es ist nicht attraktiv. Weil das andere ist, nicht zu bezahlen. Für niemanden. Und der Sinn ist ja auch gerade, deswegen das Thema Pflicht, dass man nicht eine Vergünstigung schafft, dass man statt Work and Travel jetzt nochmal ganz nett irgendwo beim Roten Kreuz arbeitet oder vielleicht bei der Bundeswehr, sondern dass man der Gesellschaft gegenüber eine Pflicht erfüllt. Und die kann unbequem sein. Das muss jetzt nicht 10-Mann-Stube sein, aber nicht ein 5-Sterne-Hotel.
Aber wie wären die Bedingungen dann? Also weil
schlichte Unterkunft, ganz wenig Geld und nicht viel mehr. Das ist mit einer Dienstpflicht verbunden. Auch das ist schon teuer. Das ist schon teuer. Also eine Dienstpflicht ist kein Schnupperjahr mit Karriereverbesserungschancen. Gut besoldet. Sorry.
Ich unterbreche diesen Diskurs nur ungern, aber wir müssen so ein bisschen auf die Schlusskurve einbiegen. Sie haben jetzt den Zwischenbericht vorgestellt. Vielleicht sagen Sie nochmal, das ist ja jetzt auch, glaube ich, vorgezogen worden, weil die Bundestagswahl auch vorgezogen wurde. Wie geht es jetzt weiter? Wie ist der weitere Prozess?
In der Tat hatten wir mit viel mehr Zeit und noch gründlicher arbeiten wollen für die neue Legislaturperiode, die jetzt verkürzt wurde. Dann haben wir unter hohem Zeitdruck gearbeitet. Die Lernerfahrung für uns war, es wird nicht schlechter, wenn man weniger Zeit hat. Mhm. Das gilt, glaube ich, ist eine allgemeine Lebenserfahrung, die, glaube ich, immer gilt. Die Kürze sind immer in 80 Seiten, aber luftig gesetzt. Wird auch lang. Wir wollten eigentlich 10, 12 Empfehlungen machen, sind dann 30 geworden. Und wenn Sie genau gucken, mit Unterempfehlungen auch ein paar mehr. Vielmehr kann auch niemand irgendwie verkraften. Die Aufnahme war jetzt überwältigend positiv. Die Aufnahme in den Koalitionsvertrag auch war sehr gut. Nicht vollständig natürlich, wer kann das erwarten, aber doch sehr gut. Also wird unser Endbericht sicher sich eher darauf konzentrieren, dass wir nochmal vielleicht betonen, was nicht aufgenommen worden ist, warum wir das für nötig halten. Vielleicht werden wir noch ein paar blinde Flecken, die wir ja nicht bewusst nicht angesprochen hatten, nochmal aufgreifen. Ich nenne mal 3. Europa, natürlich nicht ganz, aber vielleicht in ein, zwei Punkten. Justiz haben wir nicht angesprochen, auch sehr dickes Brett. Vielleicht soziale Netzwerke, was man da regulieren kann zur Verbesserung einer Debattenkultur. Vielleicht hatten wir überlegt, das Beschaffungswesen bei der Bundeswehr. Allerdings, da steht jetzt ohne unsere Empfehlung, stehen ganz gute Sachen drin in der Koalitionsvereinbarung. Also wir werden das sozusagen vervollständigen in Auswertung dessen, was jetzt im Vertrag steht und wie die ersten Schritte sind. Aber ehrlich gesagt kann niemand mehr nach diesem großen Aufschlag von dem Endbericht nochmal ein Jahrhundertwerk erwarten.
Aber der kommt noch 2025?
Im Sommer.
Okay.
Wir haben gleich noch eine Kategorie, aber ich möchte gerne noch eine Abschlussfrage stellen. Mhm. Und zwar, wir haben jetzt ganz viel über Verwaltung, Vertrauen, Einzelfallgerechtigkeit auch gesprochen. Und mich interessiert total, was dein Bild vom Bürger im Jahr 2025 ist, wenn du das mal zusammenfasst. Was erwartest du von ihm? Was traust du ihm zu? Wie siehst du den Bürger einfach?
Viel selbstständiger und mündiger als bisher. Ein Bürger, der nicht mitgenommen werden möchte. Ich hasse den Begriff mitnehmen, mitgenommen werden. Das ist die passivste Form von Beteiliger. Ja. Der mitmacht. Und vor allen Dingen Bürgerinnen und Bürger, die sich in den vielen Selbstverwaltungsorganisationen, die wir haben, engagieren. Nicht nur mal in der Bürgerinitiative, nicht nur mal in der Klimabewegung, nicht nur bei einer Demokratiedemonstration, sondern unser ganzer Staat lebt davon, dass wir ganz viele Organisationen betraut haben, damit Aufgaben wahrzunehmen, zum Teil hoheitlicher Art. Kammern, Berufsgenossenschaften, Kassenärztliche Vereinigungen, Elternvertretungen, Tarifpartner, also Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, die brauchen Menschen, die sich langfristig organisieren, die Blaulichtorganisationen, die sozialen Organisationen. Da muss ich einen Kurs machen, da muss ich Fortbildung machen. Da habe ich eine Pflicht, jeden Donnerstagabend von 18 Uhr bis 20 Uhr irgendeine Schicht zu machen. Das ist mühsam. Mhm. Da habe ich vielleicht eine Uniform an, da habe ich Verpflichtungen, da kann ich meinen Urlaub nicht machen, weil ich da Dienst habe, in Anführungsstrichen. Aber das nachhaltig sich daran zu beteiligen. Das wünsche ich mir, dass Bürgerinnen und Bürger erkennen und wahrnehmen, das ist unsere Aufgabe, da muss der Staat auch nicht so viel machen. Also Selbstverantwortung statt Betreuungserwartung. Das wäre meine Wunschvorstellung für Bürgerinnen und Bürger der Zukunft.
Das finde ich ein sehr gutes Schlusswort für das inhaltliche Gespräch. Wir haben jetzt noch, ich habe es gerade angekündigt, eine Kategorie, die heißt
Die Viererkette.
Und zwar stellen wir dir 4 kurze Fragen, die nichts mit den Themen zu tun haben, die wir gerade besprochen haben. Daniel, willst du anfangen?
Die erste Frage lautet, bei welchem Thema gelingt es Ihnen nicht, diplomatisch zu bleiben?
Bei schlechter Musik.
Hast du jemals gedacht, zum Glück ist das jetzt Merkels Problem und nicht meins?
Ja, oft.
Sie wollen uns aber wahrscheinlich nicht verraten, wann.
Nein, erstmal natürlich, ich war ja Mitarbeiter als Minister und manches wurde dann sogenannte Chefsache. Problem ist nur oft, die Chefs verabreden dann was und die Minister kriegen dann den Auftrag, das umzusetzen. Da hat man es wieder auf dem Schreibtisch. Aber jetzt denke ich eher als das, was Sie gefragt haben, eher daran, wie gut, dass ich jetzt nicht mehr in der Verantwortung bin. Und deswegen versuche ich immer, wir haben zwar jetzt Ratschläge gegeben für den Maschinenraum, aber ich versuche immer, meine Zunge zu hüten bei Ratschlägen, was aktuelle Politik jetzt machen soll. Ich habe es gehasst als aktiver Minister, dass meine Vorgänger über die Presse mir kluge Ratschläge gegeben haben. Und ich würde mal sagen, zu 90% habe ich mich auch dran gehalten.
Wenn Sie noch heute 15 Minuten unter 4 Augen mit Donald Trump hätten, was würden Sie ihm sagen?
Er soll sich besser benehmen. Kinderstube hilft.
Und die letzte.
Ich habe ja noch 15 Minuten.
Ja, absolut. Die Antwort dauert dann 14 wahrscheinlich. Ja.
Und die letzte Frage, wann hast du das letzte Mal gedacht, jetzt wäre ein bisschen Anarchie auch nicht schlecht?
Ich glaube im Bildungsbereich, wenn alles geregelt werden soll, wie Kinder irgendwie sich entwickeln sollen, da ist ein bisschen Anarchie, glaube ich, nicht so schlecht. Und sonst, schöner ist vielleicht noch das Beispiel in hochritualisierten Familien, wo Kinder mit Erwartungen überfrachtet werden und alles ganz geregelt ablaufen muss. Da täte ein bisschen Anarchie auch nicht schlecht.
Vielen Dank.
Herr de Maizière, wir bedanken uns sehr für die Zeit, für Ihre Bereitschaft, hier mit uns zu diskutieren. Wir haben viel nochmal mitgenommen über Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft des Staates, über kulturelle Fragen und organisatorische. Wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht mit der Initiative und was wir noch von Ihnen und den Kolleginnen und Kollegen hören. Danke, dass Sie heute da waren. Vielen Dank.
Vielen Dank. Auch mir hat das Gespräch Freude gemacht.
Dankeschön.
Was liegt an?
Bei Was liegt an bewegen wir uns heute von global zu lokal. Daniel beginnt global.
Genau, das erste Event, in Anführungszeichen, das wir euch nahelegen wollen, zumindest zum Beobachten, denn die wenigsten von euch werden live dabei sein können, ist das Spring Meeting des Internationalen Währungsfonds und von der Weltbankgruppe, das ab dem 21. April in Washington DC stattfindet. Wie einmal im Jahr trifft sich da das Who is Who der internationalen Finanzwelt. Der Internationale Währungsfonds agiert als globaler Krisenmanager für instabile Volkswirtschaften mit Kreditprogrammen, Reformauflagen und einem wachen Blick auf makroökonomische Stabilität. Die Weltbankgruppe, zu der neben der klassischen Weltbank auch Organisationen wie die Internationale Entwicklungsorganisation oder die Internationale Finanzcorporation gehören, versteht sich als umfassender Entwicklungspartner. Sie finanziert Infrastruktur, begleitet Investitionen in Bildung, Gesundheit und Klimaschutz und versucht wirtschaftliche Resilienz in Ländern des globalen Südens langfristig zu stärken. Dieses Spring Meeting ist schon in normalen Jahren eine Großveranstaltung voller Panels und Positionspapiere und politischer Abwägungen. 2025 aber bekommt das Treffen natürlich eine komplett neue Schärfe. Denn der globale Handelskrieg, den Donald Trump losgetreten hat, lässt nicht zuletzt auch die Länder des globalen Südens, die Rohstoffmärkte und Währungen zittern. Und während also in den USA und die USA ihre wirtschaftspolitischen Schutzwälle hochziehen, versuchen der IWF und die Weltbankgruppe, die multilaterale Wirtschaftsordnung zu retten oder zumindest das Schlimmste zu verhindern. Für Deutschland, auch das ist interessant, reist Jörg Kukies nach Washington, der aktuell noch amtierende Finanzminister, der in D.C. seinen letzten offiziellen Auftritt im Amt haben wird und hier noch einmal international im Rampenlicht steht. Jedenfalls kann man sagen, wenn irgendwo ein globales wirtschaftliches Frühwarnsystem piept, dann in Washington. Wir sind gespannt und ihr solltet es auch sein.
Und ich habe noch einen lokalen Tipp, und zwar ist das Checkpoint am 22. Mai hier in Berlin von 10 bis 17 Uhr. Das ist nämlich die Messe für Politikberatung. Das ist eure Chance, vor allem einen Blick hinter die Kulissen der Politikberatung zu werfen, sich zu vernetzen und auch unterschiedliche Karrierewege kennenzulernen. Ich bin auch dabei und freue mich sehr darauf, mit euch zu quatschen und euch einen kleinen Einblick in meinen Weg zu geben. Es findet statt im Deutsche Bank Quartier, Zukunft in der Friedrichstraße 181. Ich freue mich auf euch.
Also alle, die Lilly Blauzun schon mal persönlich kennenlernen wollten, die haben da die Chance zu. Ich glaube, Lilly wird die Sherpas da vorstellen mit einer Präsentation. Wenn ich das richtig sehe, hast du dich schon vorbereitet, Lilly?
Natürlich habe ich mich noch nicht vorbereitet, aber ich werde das für immer bravourös spontan machen.
Ich kann nur so viel sagen, ich habe das vor 10 Jahren auch mal gemacht. Also die Latte liegt hoch.
Also gute Berufsaussichten für mich.
Ich gebe dir gerne nochmal meine Präsentation von vor 10 Jahren, aber wahrscheinlich willst du nichts daraus verwenden. Große Empfehlung, die Sherpas sind auch wie immer wieder Partner des Checkpoint übrigens.
Sehr gut.
Das letzte Wort.
Das letzte Wort hat heute eine galaktische Frau. Am 1. April schrieb sie Geschichte. Rabea Rogge, Robotikforscherin aus Berlin, wurde als erste deutsche Frau ins All geschickt, an Bord der Fram 2. Organisiert wurde das Ganze übrigens von SpaceX, dem Raumfahrtunternehmen von Elon Musk. In den USA reißt er ja gerade hauptsächlich staatliche Strukturen und seine eigene Reputation ein, baut gesellschaftliche Brücken ab und digitale Fronten auf. Aber im Weltall schafft er es nach wie vor, wovon viele staatliche Agenturen nur träumen. Er bringt Menschen und wirkungsmächtige Spitzenforschung in den Orbit. Wir hören die deutsche Wissenschaftlerin gleich auf die Frage, was dieser Flug für sie bedeutet, warum Sichtbarkeit für Frauen in Wissenschaft und Technik so wichtig ist und weshalb sie dennoch nicht auf das Frausein reduziert werden möchte. Ein starker, leiser Moment zum Ende dieser Folge und damit sagen wir Tschüss. Hier ist Rabea Rogge.
Es war definitiv nicht das Erste, woran ich gedacht habe, dass ich jetzt als deutsche Frau da auf eine Weltraummission gehe. Und ich hoffe auch nicht darauf, reduziert zu werden. Ich freue mich auf jeden Fall als Erstes, dass unsere Mission mit so viel Enthusiasmus willkommen geheißen wurde. Und wir versuchen auch, diesen Enthusiasmus so gut mit allen Menschen zu teilen. Als Frau in technischen Berufen, finde ich, ist es schon so, dass man sich mehr durchsetzen muss. Deswegen hoffe ich, dass dadurch, dass wir jetzt eine Frau in Deutschland haben, die auch Astronautin wird, vielleicht junge Frauen und Mädchen ein Vorbild haben, wo sie, wenn sie zweifeln oder wenn sie angezweifelt werden, ich habe das oft erlebt, dann sagen können so, hey, okay, jemand hat das vor mir gemacht, ich kann das auch machen. Also, dass wir wie Menschen auf individueller Ebene motivieren können, ermutigen und ermächtigen. Das wünsche ich mir. Also ich selbst, als ich das Satellitenteam geleitet habe und dann viel angezweifelt wurde, fand es immer sehr motivierend, andere Frauen in Führungspositionen zu sehen und zu denken, diese Frau rockt das unglaublich, dann schaffe ich das ja auch.